In Philipp und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler.
Willkommen beim Frickelcast.
Hallo, ich bin Jane von Jetzt kocht sie auch noch.
Und ich bin Steffi von Feierabendfrickeleien.
Schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört.
Ich finde es super, dass euch unsere erste Folge anscheinend nicht abgeschreckt hat, weil ihr hört uns wieder zu.
Ja, und die Resonanz darauf war auch wirklich überall ganz toll. Das haben wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht ausgerechnet. Wir haben gedacht, da hören vielleicht so 5, 6 Männleins zu. Und ja, ihr wart so viele mehr. Dankeschön dafür.
Wir waren ja sogar bei iTunes zwischenzeitlich in der Kategorie Kunst in den Top 10. Da waren wir sehr geehrt.
Ja, sehr. Wobei ich halt mich immer noch frage, ob wir wirklich in die Kategorie Kunst gehören. Aber diese Kategorie legt halt iTunes fest. Das können wir nicht aussuchen.
Ich finde uns sehr künstlerisch. Also von dem her total
also
richtig.
Kreativ auf jeden Fall.
Genau, von dem her passt es ja irgendwie. Und wir sind auch sehr überwältigt über das ganze Feedback, das wir von euch bekommen haben. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für die Hinweise. Was das Technische angeht, wir haben von ein paar von euch gehört, dass wir anscheinend ein bisschen leise sind. Das ist uns selber nicht aufgefallen beim Schneiden, aber wir werden es bei dieser Folge probieren, uns so ein bisschen hoch zu pegeln und hoffen, dass das dann für euch besser hörbar ist unterwegs.
Ja, genau. Wir üben ja noch und hoffen, dass wir das dann irgendwann perfektioniert bekommen. Von daher sind wir wirklich dankbar, wenn ihr uns mitteilt, was zu verbessern ist oder auch Hinweise, was euch stört, was ihr schöner finden würdet oder auch was euch toll gefallen hat, damit das beim nächsten Mal wieder Berücksichtigung findet. Ganz besonders wollen wir uns bedanken bei Muriel und Chrissy vom Nahtzugabe 5 cm Podcast. Die haben uns wirklich ganz tolle Hinweise und Tipps gegeben, als wir auf dem Nähblogger-Treffen waren, und dank denen funktioniert das hier auch sehr reibungslos.
Ja, die beiden haben uns ja auch quasi den letzten Schubs in die Richtung gegeben, diesen Podcast überhaupt endlich mal zu starten, weil wir hatten da wirklich monatelang immer drüber gesprochen, wir sollten, man hätte, man könnte mal irgendwann. Und Muriel und Chrissy waren da sehr entschieden, dass wir das machen müssen. Und daraufhin haben wir uns hingesetzt, haben uns Mikrofone besorgt und haben die erste Folge aufgenommen. Von dem her danke euch beiden, weil ohne euch gäbe es wahrscheinlich immer noch keinen Frickelcast.
Genau, und in deren Podcast könnt ihr auch gerne reinhören. Muriel macht da hauptsächlich Interviews mit anderen Näherinnen oder, ich sag mal, im Kreativsektor aktiven Menschen. Aber seit neuestem gibt es halt auch immer die Kurzgenäht-Folge, in der sie dann mit Chrissy im Gespräch ist und in der neue Dinge in der Nähszene Thema sind.
Ja, lohnt sich auf alle Fälle, hört da mal rein. Und wir fangen jetzt an mit unserem ersten Segment, dem aktuellen Gefrickel. Ich fange einfach mal an, weil bei mir gibt es da leider nicht so viel zu erzählen. Ich habe nämlich beim Stricken immer noch das ganz ultrageheime Geheim-Geheim-Projekt, von dem ich nichts erzählen kann, das aber sehr viel Zeit frisst, weil es ein großes Projekt ist. Und ich freue mich, wenn ich dann irgendwann mal drüber sprechen kann. Und nebenbei mache ich immer noch die November-Socken vom Kieler Wolle Sock Club. Ja, auch mein Vorsatz, irgendwie die Socken zeitnah zu verstricken. Mittlerweile sind auch die Januarsocken angekommen hier, die Wolle dafür. Und ich bin immer noch beim November. Aber ich bin immerhin kurz vor der Ferse bei der ersten Socke. Yay!
Sehr gut, ganz tapfer. Welche Farbe haben die im November? Ich bin gerade nicht sicher. Waren das die grünen?
Nee, das war dieses Paulina is so beautiful. Das ist so ein Rosa mit so ganz vielen bunten Sprenkeln drauf. Die ist super schön, die Wolle.
Ja, ich erinnere mich. Das waren die bei allen so ein bisschen anders aussahen. Ne? Ja.
Die waren extrem anders bei allen. Das war total faszinierend. Und das Muster dazu, das ist mit so übergezogenen Maschen. Das bringt diese einzelnen kleinen Sprenkel auch super raus. Es sieht wirklich toll aus.
Ja, hört sich auch gut an. Also ich habe die ja auch noch hier liegen. Ich bin ja immer noch bei den September-Socken.
Ich bin weiter.
Ja. Ja.
I win.
Okay. Ja. Ja, dann wären wir beim Gestrickt. Bei mir, wie gesagt, ich bin bei den September-Socken im Rahmen von meinem Mach das UFO Fertig-Kall. Versuche ich, die fertig zu kriegen. Ich war die letzten 2 Wochen allerdings halt leider wirklich krank. Und zwar auch wirklich so krank, dass Stricken immer mal so für ein paar Minuten ging, aber nicht wirklich lange. Von daher sind die Socken noch nicht so weit. Dafür habe ich aber den Poncho endlich fertig gekriegt.
Yay, der Poncho des Grauens.
Ja, der Poncho des Grauens. Also der hat mich 4 Jahre meiner Strickzeit begleitet. Ich habe grob überschlagen 170 Stunden Strickens stecken Boah. In diesem Ding. Der ist halt gestrickt aus Ito-Garn, einfach ein wirklich stumpfes Rechteck in glatt rechts. Das hat weder Spaß gemacht, noch war das irgendwie spannend, noch kam man voran. Ja, das hat glücklicherweise endlich ein Ende gefunden und überraschend finde ich ihn auch wirklich hübsch.
Ich wollte gerade fragen, hat es sich denn gelohnt? Ich glaube, ich würde heulen, wenn das Ding dann scheiße aussieht.
Ja, da war ich auch kurz davor, weil bevor es in die Waschmaschine ging, dachte ich halt, der ist viel zu klein. Das sieht total doof aus. Du musst noch mal so lang stricken, mindestens. Und das hätte ich nicht gemacht. Und dann habe ich ihn aber in die Waschmaschine geschmissen und da hat er sich wirklich enorm verändert. Also das Garn ist viel glatter geworden, das Strickbild viel regelmäßiger und er ist ein deutliches Stück gewachsen. Und ja, dann musste er an einer Seite noch zusammengenäht werden. Da habe ich ein bisschen geschummelt.
Ja, wir haben alle die Fotos gesehen. Madame hat die Nähmaschine benutzt.
Ja, aber ich fand das angebracht. Ja. Also ich habe den dann unter die Nähmaschine gelegt, das war auch überhaupt kein Problem und habe diese Seite halt aneinander genäht und dadurch entsteht oben ein Loch, wo man den Kopf durchsteckt und dann hat man das halt wie so ein kleines Röckchen um den Hals hängen und es sieht wirklich toll aus, es ist tragbar, es gefällt mir. Man sieht ganz am Anfang, dass ich da des Strickens noch nicht so richtig mächtig war und da sind halt so ein paar Fehlerchen drin. Aber damit kann ich leben, er ist fertig, er ist tragbar und ich musste nicht weinen.
Super. Wann ist der Nuvem dran?
Welcher Nuvem?
Ja, ja.
Erstmal sind die Socken dran.
Es gibt Fotos.
Erstmal sind die Socken dran. Ja. Und dann gucken wir weiter. Außerdem bin ich ja auch noch ganz schwer geheim unterwegs und mein schwer geheim hat mich halt echt gezankt. Also wie gesagt, Stricken ging nicht gut, dann habe ich da Fehler reingebaut, dann musste ich ribbeln, dann ist ein Knoten aufgegangen, dann musste ich ribbeln. Also es war keine gute Strickzeit die letzten 12 Wochen.
Hoffen wir, dass es jetzt besser wird.
Ja. Was hast du denn genäht?
Ich habe ganz untypisch, ich habe noch eine Tasche genäht, weil ich hasse Taschennähen, deswegen nähe ich die ganze Zeit Taschen. Aber ich habe tatsächlich nicht widerstehen können, das Nähkind, die Susanne, die kommt hier aus Berlin, die macht Schnittmuster, ganz tolle. Da habe ich schon auch ein paar Mal Probenähen können und die hat aufgerufen zu einem Probenähen für eine Tasche. Die hat noch den Arbeitstitel Tag und Nacht, die erscheint auch erst Ende Januar. Ich habe mein Exemplar schon fertig. Das ist so eine einfache, ich weiß gar nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Bei Petit Du in dem Buch gibt es eine Tasche mit der ähnlichen Form, da heißt sie Hobo Bag. Ich weiß nicht, ob Hobo die Form ist. Das ist so eine angerundete also so Tasche. Genau, mit so einer Klappe drüber und so Innenfächern und Außenfach dran. Wirklich total schick und sehr gut erklärt und einfach zu nähen. Und da habe ich mir Kunstleder gekauft bei Frau Tulpe. Das ist ein Stoffgeschäft hier in Berlin. Da kann man gerade, wenn man Taschen nähen möchte, super gut Stoffe kaufen. Die haben ganz viel Auswahl an Kunstleder und halt nicht nur irgendwie schwarz und braun, sondern ich habe so ein ganz tolles Flaschengrün, ist glaube ich die korrekte Farbbezeichnung. Ja,
grün.
Total super. Richtig schön. Fühlt sich gut an, ist weich. Und dazu so einen japanischen Baumwollstoff mit Libellen drauf in schwarz als Innenstoff und an der Klappe so ein Detail. Ist wirklich super schön geworden. Es war zwar ein bisschen fricklig, aber Kunstleder hat sich verarbeiten lassen wie Butter. Ich habe einfach eine Mikrotex-Nadel eingesetzt in die Maschine und da lief das gut. Hat nicht rumgezickt und ich bin schwer begeistert und überlege mir tatsächlich auch noch ein zweites Exemplar davon zu nähen, weil ich hasse Taschen.
Taschen kann man nie genug haben und weil du ja so gerne Taschen nähst,
genau.
Macht das auch total Sinn.
Ja, also, total.
Ja,
immer.
Nein. Logisch, mach mal. Ja. Bin gespannt.
Ja. Und ansonsten ist ganz viel in meinem Kopf. Ich habe 2 Schnittmuster ausgedruckt, ich war doch mal wieder abgesehen von Taschen ein paar Klamotten nähen und ich habe ein Schnittmuster gewonnen diese Woche. Tina Lisa Schnittdesign hat einen Mantelschnitt rausgebracht, der auch als Cardigan genäht werden kann. Er heißt Mani, wird aus Wollwalk oder Kochwolle genäht, wird mit offenen Kanten verarbeitet und habe ich gewonnen. Habe ich mitgemacht bei einer von ihren Probenäherinnen und habe tatsächlich einen Schnitt gewonnen und den habe ich mir ausgedruckt. Ich habe hier auch noch so Kochwolle liegen und da wollte ich mich mal demnächst dran wagen.
Offene Kanten heißt, der wird nicht gesäumt, oder wie?
Genau, der wird nicht gesäumt und es kommt auch kein Schrägband oder so rum. Die Nähte sind einfach offen, weil das ribbelt halt nicht, das Material, Kochwolle, die bleibt, wie sie ist. Da braucht man nicht umnähen oder so.
Das hört sich an, als wäre das was für mich. Ich hasse das ja, diese Kanten. versäubern.
Ja, Material für Pfuscher.
Ja,
nein, nicht nur. Ich meine, es ist ein schönes Material, aber man kann damit gut pfuschen.
Ja, im Pfuschen bin ich gut, ja.
Hast du denn was genäht außer dem Poncho?
Ja, also wie gesagt, die letzten 2 Wochen krank gewesen, da ging auch Nähen nicht. Da hatte ich auch so ein bisschen Angst, mir irgendwie an der Nähmaschine im Fieberwahn die Finger festzunähen oder so.
Da gibt es ganz fiese Bilder. Ich weiß ja immer noch nicht, wie man es schafft, aber ich habe Nähnadeln in Fingern gesehen und das sah nicht gut aus.
Ja, genau, das hatte ich auch vor Augen. Von daher habe ich die Nähmaschine stehen lassen. Ich hatte aber, also ich wohne hier ja im Rheinland und wir feiern hier ja ganz groß Karneval. Und ich tue das nicht. Ich verkrümel mich immer oder gucke, dass ich arbeite. Aber ja, die Tante von meinem Mann und unsere Nachbarin, die feiern in so einer Karnevalsgesellschaft und brauchten dafür einen Rock. Und diese 2 Röcke hatte ich mich dann bereit erklärt, zusammenzunähen. Die liebe Soluna von Solunas Kreatives Chaos hatte die zugeschnitten und ich brauchte nur noch Bündchen und Spitze annähen. Und das habe ich heute Morgen dann erledigt.
Du bist sehr tapfer.
Es war wirklich keine Herausforderung, kein großes kreatives Geschick nötig, aber die Spitze war sehr rutschig und hat mich ein bisschen genervt. Und das sind so Tellerröcke, also die haben unten auch wirklich viel Spitze, die angenäht werden musste.
Schön, ja, ewig viel.
Ja, von daher hat man mich hier so ein bisschen fluchen gehört, aber sie sind sehr schön geworden und die Mädels kommen die auch noch abholen und dann können die da wunderbar mit tanzen, ja.
Ich hoffe, die wissen das zu schätzen.
Oh ja, das wussten sie. Also ich nähe ja ungern für andere und habe also zum einen ganz, ganz viel Danke gekriegt und einen kleinen Gutschein, den ich auch schon eingelöst habe. Oh. Also das muss man eigentlich nicht, weil für die 2 hätte ich das auch so gemacht, weil ich halt weiß, die sind auch für mich da, wenn ich irgendwie was brauche. Aber dieser Gutschein hat es mir dann noch mal mehr versüßt und das zeigt ja auch, dass Handarbeit da wirklich gewürdigt wird. Und wie gesagt, in solchen Fällen mache ich das sehr, sehr gerne.
Das kenne ich. Ich habe auch so ein paar Leute, für die nähe ich gerne. Und für mich. Sonst lehne ich sowas auch einfach ab. So
für mich.
Hosen kürzen. Für dich habe ich tatsächlich auch schon genäht.
Ja, ich wollte das nur 3-mal betonen.
Ja.
Ja. Hast du noch was genäht?
Nee, das war's tatsächlich.
Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Kategorie Kaufrausch.
Da gibt es ja tatsächlich irgendwie immer was zu erzählen, tragischerweise. Ich habe ja Sachen gekauft.
Ja.
Hallo, mein Name ist Steffi und ich habe Wolle gekauft. Und zwar hatte ich das letztes Jahr schon eingestielt. Ich habe mir bei Melinda von Samelin Dyeworks Sockenwolle bestellt, weil ich finde einfach ihre Farben so wunderbar schön und ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, noch so das ein oder andere Sockendesign mir vielleicht zu überlegen und wollte das gerne aus ihrer Wolle machen. Deswegen habe ich mir da 3 Stränge aus ihrem Shop bestellt. Also das war eine Wunschfärbung, weil die Farben, die ich haben wollte, hatte sie gerade nicht auf Sockenwolle da. Deswegen musste ich da ein bisschen drauf warten, aber es hat sich auf alle Fälle gelohnt, weil es hat sie wirklich super umgesetzt. Ich habe so ein Grau mit ganz dezenten bunten Sprenkeln drauf, was ich sehr schön finde. Da kann man, glaube ich, ganz schön so ein bisschen Zopfmuster oder sowas zu machen, weil die Farbe sehr dezent ist.
Ist das dieses Pimp Up oder Up?
Genau, Pimp Up Grey heißt die Farbe, glaube ich, bei ihr.
Ja.
Und dann habe ich noch so ein Fuchsia, also ein ganz tiefes Pink, das so in sich total schimmeliert ist und eine Farbe, die heißt Angry Sea. Da finde ich den Namen schon so schön. Das ist so ein Grün-Blau. In sich meliert, auch total toll. Also ich habe die Stränge wieder den ganzen Tag hier angestarrt und bin sehr begeistert.
Also ich mag Samelins Sachen ja auch total, total, total gerne und finde halt ihre Namensgebung auch sehr toll, wobei das jetzt so ein bisschen Eigenlob ist, weil...
Also ein bisschen?
Also der eine Strang, der ist halt grün und der heißt Jane.
Ja, und tatsächlich... hatte sie mir letztes Jahr für ein Kooperationsprojekt, was wir zusammen machen, 3 Stränge Wolle geschickt, die ich zu einem Tuch verarbeiten darf. Und die heißen tatsächlich, und die Farben sind jetzt im Standardsortiment, da gibt es tatsächlich Steffis Pink, Steffis Orange und Steffis Grey.
Ja.
Sind die 3 Farben nach mir benannt. Ich bin sehr geehrt.
Ja. Finde ich auch ganz, ganz lieb. Und also Samelin, ich habe zwar nichts gekauft, aber sie hat mir 2 Genesungsstränge geschickt.
Das war total lieb.
Fand ich super lieb, habe mich total drüber gefreut, weil es eben grün war, also einmal grün Jane und einmal grün Zorn, was dann die zornige Jane wurde.
Ja, das finde ich auch ein super Name dafür. Also ihre Namensgebung finde ich echt klasse.
Ja, cool, ne? Und gestern kam dann hier so ein Päckchen an, da stand dann wieder Samelin drauf und ich dachte, du hast doch gar nichts bestellt, die hat dir doch nicht noch was geschickt. Und da lag dann ein Kärtchen bei, gute Besserung von Astrid. Ich bin also jetzt auf der Suche nach Astrid.
Weil Astrid, bitte melde dich.
Mehrere Astrids und mehr Hinweise sind nicht da. Ich werde mich da dann mal bei Instagram auf die Suche machen.
Sachgiebige Hinweise bitte an uns.
Genau, und drin war halt ein wirklich schöner grün-brauner Strang und der heißt Mossy Earth.
Das geht gut.
Gefällt mir gut, passt gut zu den Zweien, die ich schon habe und herzlichen Dank, liebe Astrid.
Perfekt. Ja. Ansonsten habe ich mein Socken-Woll-Abo von der Kieler Wolle bekommen. Da war ich auch sehr erfreut, weil es ist Dreikönigsblau, aber ich finde das absolut fehlbenannt, weil es ist eindeutig Tadesblau, was da angekommen ist. Super geil, die Wolle. Von der Wolle haben wir ja schon letztes Mal geschwärmt und wir stricken ja auch gerade die Abo-Socken. Ich finde es einfach großartig. Ich muss mir das Muster noch angucken, das kam schon per E-Mail, da habe ich aber noch gar nicht reingeguckt. Bin ich mal gespannt, was das Januar-Muster ist, weil die sind eigentlich immer sehr gut auf die Wollfarbe abgestimmt.
Ja, ich habe schon reingeguckt und also ich kriege das ja auch und es lag auch diesmal so ein kleines Notizheftchen dabei, das fand ich auch total süß. Und die Farbe ist der Hammer, also wirklich ein ganz strahlendes Blau, gefällt mir super. Und ich war halt neugierig, in welcher Form die Socken daherkommen. Die sind diesmal mit einem Lochmuster oben auf dem Spann. Gefällt mir auch eigentlich ganz gut, aber ich trage halt selten Socken mit so großem Lochmuster. Von daher überlege ich da, ob ich diesen wunderschönen blauen Strang nicht zu was anderem verarbeite oder die Socken halt für wen anderen mache. Da muss ich noch überlegen, ob ich mich davon trennen möchte.
Trennen würde ich mich wahrscheinlich nicht, aber der Lochmuster bei Socken sind bei mir auch immer so eine Sache. Klein ist das okay, aber ich trage die ja halt wirklich, weil ich ganz schnell kalte Füße bekomme und da sind so Löcher in den Socken irgendwie nicht so förderlich.
Genau. Also es sieht super aus, es gefällt mir gut, es ist schön, aber ich weiß nicht, ob ich da nicht kalte Füße drin kriege und darum überlege ich noch, ob ich es irgendwie anders stricke oder eins von den anderen Mustern vorher wieder nehme für die Farbe. Muss ich mal gucken.
Ich glaube, es gibt auch sehr coole Tardes-Sockenmuster. Vielleicht
Eben, dann kann man da irgendwie noch ein Weiß und ein Schwarz dazu und dann hat man halt die Dr. Who-Tardes am Fuß.
Da müssen wir mal recherchieren.
Genau. Hast du noch was gekauft?
Tatsächlich ja. Und zwar habe ich mir ein Buch von Nancy Marchand oder Marchand, keine Ahnung, aber ich glaube, sie ist Amerikanerin. Das ist die Mutter des Brioche bzw. des Patent. Die hat mehrere Bücher zu Brioche-Knitting schon veröffentlicht und sie wird so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht, dass das Brioche wieder Fahrt aufgenommen hat und auf einmal wieder irgendwie cool geworden ist und Leute wie Stephen West angefangen haben, Anleitungen in Brioche zu machen. Und sie hat jetzt ein neues Buch, das heißt Tuck Stitches, Sophistication in Hand Knitting. Schon allein wegen dem Titel musste ich das haben. Und diese Tuck Stitches, also Tuck heißt das sowas wie zudecken oder ich würde sagen so einmummeln.
Ja.
Das ist so eine ganz bestimmte Art von Maschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe da gestern mal durchgeblättert, weil es kam erst gestern an. Sind diese Maschen oder die Art dieser Maschen vor allem bei Strickmaschinen üblich. Und zu diesen Tuck-Stitches, diese eingewickelten Maschen, da zählen halt auch die Brioche-Maschen dazu, weil das ist ja einfach eine abgehobene Masche mit einem Umschlag. Ja. Das kann man aber noch weiter treiben. Also Tuck-Stitches gibt es halt einfacher als einfacher Brioche-Stich mit Masche mit einem Umschlag, aber man kann die Masche immer weiter in den Reihen abheben und noch einen Umschlag drüber machen, also bis zu fünf. Und das gibt echt interessante Muster. Sie hat das
Ich bin schon mit normalem Brioche überfordert, aber es hört sich toll an.
Nee, es ist richtig, also es ist wirklich, das habe ich auch so noch nie gesehen. Das ist, scheint irgendwie außer bei den Maschinenstrickern nicht so weit verbreitet zu sein. Okay. Oder vielleicht bin ich da einfach noch nie drauf aufmerksam geworden. Ich habe da auch noch kein Muster bisher in den Händen gehabt. Und es ist tatsächlich ein Stitch Dictionary, also so ein Buch mit Strickmustern, also eine Strickmustersammlung. Es gibt zwar 9 Anleitungen für Schals mit den Mustern, aber es sind halt ganz viele Maschenproben mit verschiedenen Möglichkeiten, diese Tuck-Stitches zu stricken da drin, wenn man sich halt selber was zusammenstellen möchte. Und das finde ich sehr cool. Also es ist sehr grafisch. Man kann da so mit Pünktchen und irgendwie Quadrate und Rauten und so. Das ist, finde ich, spannend. Also dadurch, dass man dann immer abhebt und noch einen Umschlag drüber macht, wo man diese Tuck-Stitches hat, knubbelt das so ein bisschen zusammen und gibt dann nach dem Spannen echt eine tolle Textur. Das ist total, ich bin sehr gut mit Worten. Das ist auch gut, weil ich einen Podcast mache. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben.
Also es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, aber ich bin halt, also mein erster Brioche-Versuch war halt von Steven West, dieses Exploration Station. Das ist in einem Chaos und Wutanfällen geendet und dann habe ich das mit dem Brioche sein lassen. Aber ich gucke mir das an, weil ich mag halt diese Strickmustersammlungen total gerne, wo man dann halt auch in einfache Pullis, in denen kein Muster oder so drin ist, einfach dann sowas da reinschummeln kann. Oder
ja,
so.
Deswegen liebe ich das auch. Und ich mag die Textur von Brioche oder Patent total, weil das so fluffig ist, weil das ja quasi doppellagig ist. Ja. Wenn man es einmal raus hat, das ist eigentlich eher eine Konzentrationssache.
Ja.
Ich, weil man doch immer mal aufpassen muss und zählen und wo abheben, wo stricken und so. Aber es lohnt sich.
Ja, also ich finde es auch, es sieht super aus, es tastet sich super, aber ich muss mich damit irgendwie in einer ruhigen Minute nochmal auseinandersetzen. Nancy Märschen konnte man aber auch, man auch bei der Vogue Knitting immer mit Steven West sehen. Das konnte man bei Instagram ganz schön verfolgen. Die fand ich sehr süß auf diesen Fotos. Ja,
ja, die wirkt sehr sympathisch. Also ich habe auch zwei andere Bücher noch von ihr mit Brioche-Mustern, Tüchern. Also das lohnt sich wirklich, wenn ihr da mal die Hände dran bekommt. Ich habe das tatsächlich bei Countess Ablaze bestellt, weil ich das in Deutschland irgendwie nicht gefunden hatte. Da gab es das nur bei der Mercerie und da war es ausverkauft. Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Steven und Penelope haben das auch im Angebot. Es gab es halt noch nicht bei Amazon.
Ja, okay. Aber es ist auch nicht ins Deutsche übersetzt oder so.
Nee, es ist auf Englisch.
Ja, okay.
Ja.
Ja, gut.
So, jetzt gestehe, deine Wolldiät, wie lief das so?
Ich war sehr asketisch.
Ja, ja.
also ich würde sagen, die Wolldiät ist in einem Fressanfall gescheitert. also ich wollte ja eigentlich bis Edinburgh nicht wirklich Garn kaufen. hat nicht funktioniert. Ich war auf der Bonn Kreativ. Zusammen mit unserer Freundin Polly Esther und der Maschenproben-Uschi. Und da war es sehr, sehr voll. Also ich fand es tatsächlich zu voll. Es hat wenig Spaß gemacht, weil man nicht in Ruhe gucken konnte. Man wurde da so durchgeschoben. Irgendein Typ war da tatsächlich mit drei diesen riesigen Hunden, die aussehen wie kleine Ponys, und schob sich da irgendwie durch. Das fand ich total unangenehm, zumal ich da plötzlich so eine nasse Schnauze irgendwie an der Hose hatte. Und hat keinen Spaß gemacht. War wirklich zu voll, zu überladen. Da wäre kleiner wirklich angenehmer oder eben mehr Platz. Trotzdem habe ich beim Strickfuchs sehr schöne Sockenwolle gekauft. Und zwar hatte die einen sehr schönen Stand auch mit ganz vielen Tüchern, die sie ausgestellt hatte. Hatte selbst einen wunderschönen den Mystery Call von Steven West, den letzten. Ich glaube, Poppin' Speckle heißt der.
Ja, ich komme mittlerweile da auch nicht mehr hinterher, aber ja, ich glaube schon.
Genau, ich glaube, das war er an und in wunderschönen Farbtönen, sehr knallig, sehr bunt, und hatte da dann Artyans reingestrickt mit Pailletten. Der hat mir so gut gefallen, dass ich mir halt auch Miniskeins mitgenommen habe von ihr, mit denen ich dann halt diese bunten Teile im Poppin Speckle machen kann und einen Knäuel Sockenwolle. Ob da wirklich Socken draus werden, weil das ist wirklich sehr schön bunt, oder irgendwie was anderes, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Aber da habe ich intensiv zugeschlagen. Ja, das war schön und hat mich sehr gefreut, sie da zu treffen.
Ja, ich mag ihren Stand auch. Also die ist ja öfter mal bei Wollfesten dabei und da freue ich mich immer, weil das ist ein Hingucker, der Stand, weil der immer sehr bunt ist. Und sie hat auch viel Gestricktes ausgestellt immer, dass man sich einen Eindruck machen kann, was man da so Schönes draus zaubern kann.
Und halt oft dann auch wirklich Farbkombinationen, wenn du die da liegen siehst, denkst du, boah, nee, was ist das denn? Das sieht ja aus wie bunte Wollkotze, ne? Und dann, wenn du aber ihren Schal siehst, den sie aus diesen Sachen gestrickt hat, dann denkst du, nee, das ist total harmonisch, das passt gut zusammen. Darum mag ich das total gerne, dass sie eben auch die verstrickten Sachen da hängen hat und man die mal anfassen kann. Und hat mir gut gefallen, die Auswahl war gut, kann ich empfehlen. Und ich habe aus den Strickfuchsgarnen mit Jakja damals meine Zwillingsdeckchen gestrickt und da hat auch nichts ausgefärbt, das hat gut gehalten, das sieht immer noch super schön aus. Von daher alles super. Ja, und dann würde ich jetzt gern sagen, ich hätte nicht mehr gekauft.
Ja, das glaubt dir kein Mensch.
Wäre aber gelogen, weil auf der Bonn Kreativ gab es dann noch so einen ganz kleinen Stand. Also ich hätte den fast übersehen, wenn die Soluna mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte, dass ich auf den unbedingt achten muss. Das war wirklich so ein, ich sag mal, 2 Quadratmeter Stand mit hohen Regalen. Und da gab es Taschennähsets, also in so kleinen Tütchen war zusammengestellt alles, was man für eine Tasche braucht, mit Stoffverschlüssen, Einlagen, Reißverschlüssen, alles, was so dazugehört. Die Firma nennt sich Patchworld und das waren wirklich tolle Taschen, also ganz einfach zu nähen offensichtlich, mit Anleitung dabei und dann man muss nur noch zuschneiden und kann dann loslegen, muss nicht selber gucken, was passt dazu, wo kriege ich jetzt die richtige Einlage her, wo finde ich die Verschlüsse, sondern hat alles zusammen. Der Preis war jetzt ja nicht erschwinglich, aber in Ordnung. Das werde ich ausprobieren, sobald ich Zeit habe, weil das hat mir gut gefallen.
Ja, Taschennähen ist super. Also mit denen mittlerweile macht es mir wirklich Spaß. Für so Päckchen bin ich auch total empfänglich, weil ich finde, gerade bei Taschen, da braucht man so viel kleinen Tüdel genau. Und D-Ring in Größe X hier und dann willst du den in der Farbe, dann gibt es aber nicht den passenden Karabiner und dann bestellt man bei 5 Online-Shops, bis man sein ganzes Zeug zusammen hat. Von dem her sind so Sets echt super.
Genau, oder dann bestellt man irgendwie was, wenn man denkt, das ist das Richtige und dann kommt es an und dann passt es nicht. Und sowas ärgert mich halt. Und da war dann halt wirklich alles schön zusammen mit so kupferfarbenen Verschlüssen und sah gut aus, werde ich ausprobieren und berichten. Ja. Und nach der Bonn Kreativ sind wir dann noch zum Kaffeetrinken zu unserer Freundin Laila El Omari, beziehungsweise unter ihrem Pseudonym Anna Jonas veröffentlicht sie im Moment sehr viel. Die schreibt historische Romane und da gab es dann Käffchen und wir haben Rezensionsexemplare bekommen von ihr. Also nicht wirklich gekauft, aber wer gerne historische Romane liest, auch mit lokalem Bezug, also die letzten spielen alle hier so in der Bonner Region, da geht es um die Hohensteins und das Hotel am Drachenfels, kann ich sehr empfehlen, kann man mal reingucken.
Ja. Ich liebe ja historische Romane und die sind auch auf alle Fälle noch auf meiner Lesenliste, die ewig lang ist.
Ja, also meine Schwiegermama liebt die halt total. Also die steht dann immer hier auf der Matte und sagt, hast du wieder eins von Laila? Und dann, sie liest das meistens vor mir. Ja, also die sind wirklich schön, so schöne Abschaltliteratur, wo man sich halt einfach woanders hindenken kann und trotzdem mit einem Anspruch und einer guten Recherche. Hat Spaß gemacht, ja. Dann habe ich noch gekauft in Rias Lädchen. Das ist hier so ein, also dafür, dass wir hier wirklich auf dem Dorf sind, eigentlich ein ziemlich großer Handarbeitsladen, hat auch ein recht großes Einzugsgebiet in Berkum und auch eine, also für mich sehr große Auswahl an Industriegarnen. Also handgefärbt, das habe ich da, glaube ich, noch nicht gesehen, aber wirklich schöne Garne von Lana Grossa über Langjans, alles Mögliche und ich kaufe da halt immer Ito-Garne. Die haben eine sehr große Auswahl an Ito-Garnen und ich fasse die halt gerne vorher an und habe mir da dann, weil ich einen Gutschein hatte, zum Geburtstag bekommen von meiner Schwiegermutter, habe ich mir da 5 Konen Ito-Rakuda gekauft.
Ah, sehr schön.
Da hast du ja auch schon deine Erfahrungen mit.
Ja, mein Rakuda-Love.
Ja, genau. Und ich fand, es fühlte sich jetzt, also sie hatte so ein verstricktes Läppchen da, das konnte ich auch mal anfassen. Ja, das ist ein bisschen robust, aber jetzt nicht so, dass ich sage, das kratzt mich. Und da werde ich halt diesen Rakuda-Pulli machen von Maschenfein und in einem ganz tollen Rot habe ich mir den gekauft. Mal sehen, wann ich Zeit dafür finde. Und weil ich ja dann noch was Gutes tun musste unbedingt, wenn ich schon für mich was kaufe, habe ich dann auch noch das Paket vom Schal fürs Leben mitgenommen. Der ist von Lana Grossa, da werden 10 Euro für ein Flüchtlingsprojekt gespendet, kostet insgesamt 45 Euro, es sind Knäuel drin für diesen Schal eben, die Strickanleitung und die Nadeln waren dabei und das Ganze ist in so einem schönen Päckchen verpackt und den tragen im Moment auch schon die ganzen Blogger, beziehungsweise beim Jahn-Camp habe ich den ja auch schon angetatscht. Und fand den wirklich super. Ich hatte mich da erst so ein bisschen zurückgehalten, weil Alpaka drin ist. Aber das scheint mich nicht zu pieksen und ich habe auch keine roten Flecken gekriegt, als ich es anhatte. Von daher habe ich jetzt gedacht, jetzt kaufst du ihn einfach und 10 Euro spenden ist jetzt auch nicht schlecht.
Genau, der Preis ist auch völlig angemessen und ich habe den auch beim Jahn-Camp gesehen. Ich finde den wirklich schick. Ich bin ja sonst nicht so ein Fan von so einfachen Schals. Ich trage lieber Tücher. Aber der hat so lange Fransen und die Farbkombi hat mir dazu ganz gut gefallen. Das ist so gelb und so ein Lila mit bei. Und der fasst sich echt gut an. Ich bin ja auch nicht so der Alpaka-Freund, ich bin nicht allergisch drauf, aber ich fasse das nicht gern an. Aber das ging erstaunlich gut. Also ich könnte mir auch vorstellen, den am Hals zu tragen längere Zeit.
Ja, genau. Und der ist halt wirklich schön warm. Ich glaube allerdings, ich bin nicht ganz sicher, der ist, also wenn schon nicht im Brioche, dann zumindest in so einem Halbpatent irgendwie.
Da kannst du ja schon mal üben für ja, Nancy Marshall.
Ja, dann
muss
ich mal genauer gucken. Genau. Ja, das waren meine Garnkäufe. Und dann hatte ich bei Instagram bei Konfetti Regen Berlin noch Niki Stoff gesehen. Das war deine Taschenkönigin, ne?
Genau.
Ja, und die hat so einen rosa Niki-Pulli genäht und den fand ich wirklich cool. Und ich habe eine ganz tolle Niki-Jogginghose. Und die ist aber mittlerweile tatsächlich 12 Jahre alt und so sieht sie auch aus. Also die hat ganz viel Niki aufgescheuert und unten das Bündchen ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Und die würde ich mir halt gerne nachnähen. Und habe dann ihrer Empfehlung folgend bei Juni, das verlinke ich euch in den Shownotes, weil Juni, wenn man Juni googelt, findet man ganz viel Juni, aber nicht diesen Job. Und habe dann Niki Stoff bei Juni bestellt und zwar auch in so einem Oliv von Lillestoff und dazu rosa Bündchen, damit ich mir meine Rumlunger Hose nachnähen kann. Der ist ruckzuck hier angekommen, war total schön verpackt. Und was ich wirklich total klasse fand, war, sie hat mir da also ja bestimmt 10 so Probeläppchen von verschiedenen Stoffvarianten reingelegt und ein Kärtchen, auf dem sie handschriftlich halt vermerkt hatte, welches Probeläppchen, welche Zusammensetzung ist und welcher Stoff ist, sodass ich den halt nachbestellen könnte. Und das fand ich einfach total nett. Das hatte so was Schönes, Tüddeliges und da waren halt auch wirklich Stoffe dabei, wo ich dachte, ach, der ist schön, den merke ich mir mal. Sowas gefällt mir, mag ich.
Ja, vor allem, wenn man da mal ungewöhnlichere Materialien anfassen kann, weil gerade wenn man viel online bestellt und den Stoff vorher nicht anfassen kann, dann kann man sich auch schwer eine Vorstellung machen, was man da eigentlich irgendwie draus nähen könnte. Deswegen, ich grabbel das auch immer gerne an.
Ja, und vom Kaufrausch stolpern wir dann direkt in eine neue Rubrik. Wir haben uns überlegt, dass wir kenntlich machen wollen, wenn wir Dinge geschenkt bekommen haben oder eben eine Kooperation eingegangen sind oder es eben Rezensionsexemplare für uns gab. Und darum gibt es jetzt die neue Rubrik Rezensionen. Und da fange ich an. Ich habe nämlich ein Rezensionsexemplar von Tanja Oswald und Sabine Fritzes traumhafte Tücher häkeln und stricken bekommen. Da findet am 27. Januar in Solingen bei Sandras Wollfühloase eine schöne Buchvorstellung statt. Wer also da aus der Nähe kommt, kann sich das mal reingucken. Ich habe die Veranstaltung auch bei den Shownotes verlinkt. Das Buch ist ja, ein Anleitungsbuch mit 19 Anleitungen für wirklich schöne Tücher in verschiedensten Formen, Farben und allem Möglichen. Ich habe das auf dem Blog ausführlich rezensiert und könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr gerne häkelt oder strickt und Tücher mögt, dann könnte das was für euch sein. Ja. Und Tanja Oswald ist halt auch eine ganz Liebe, die war schon ein paar Mal hier beim Bonner Stricktreff dabei. Du kennst sie auch, oder Steffi?
Ich habe sie auch ein paar Mal getroffen, ja.
Die macht halt wirklich Häkelmuster, denen man aber dieses Gehäkelte, finde ich, nicht so ansieht.
Deswegen gefallen die mir auch. Ich bin ja nicht so die Häklerin. Ich kann irgendwie Luftmaschen und Stäbchen oder wie das auch immer heißt. Also ich kann irgendwie einen Lappen zurecht häkeln. Aber ich mag eigentlich die Optik von vielen Häkelsachen nicht so. Aber was Tanja da macht, das ist total faszinierend. Das sieht von weitem aus ein bisschen wie gestrickt. Aber man würde nie drauf kommen, dass es gehäkelt ist. Ich weiß auch nicht, was sie da so anders macht, weil da ich nicht so der Häkler bin, habe ich tatsächlich noch keine Anleitung von ihr gekauft, aber es sieht super faszinierend aus.
Also ich finde ganz toll ihre gehäkelten Mittens, also hier, wie heißen die, Handschuhe ohne Finger?
Fingerlose Handschuhe.
Und die finde ich wirklich super. Und das ist halt, also ich finde, gehäkelt sieht halt immer so ein bisschen Oma aus. Also Entschuldigung an alle Häklerinnen, aber das ist halt so. Abgesehen von Amigurumi oder so. Also ich spreche jetzt wirklich von Tüchern und Mützen und so weiter. Und bei Tanja ist das eben nicht so. Das hat so was Leichtes, was Schönes, da ist ein Muster drin. Das finde ich auch für junge Häklerinnen sehr, sehr schön. Und von daher kann man da sehr gut reingucken. Genau. Ja, Das war das neue Rezensionenthema. Und wir wollen halt deutlich machen, wenn wir was geschenkt bekommen haben. Und das Buch habe ich mir halt nicht gekauft, würde es aber halt auch nicht empfehlen, wenn es mir nicht gefallen hätte. Es gab einen kleinen Kritikpunkt, und zwar ist das halt im Selbstverlag erschienen und da ist halt die Bindequalität nicht so gut. Es ist dafür relativ teuer, man erhält halt so eine Taschenbuchbindung, aber das Positive bei diesem Selbstverlag ist halt, dass das Ganze dann schon direkt bei den Autorinnen ankommt, dass da also kein großer Verlag zwischengeschaltet ist, der am meisten daran verdient, und von daher fand ich das dann wieder in Ordnung, und das ist jetzt auch nicht minderwertig oder so, sondern es ist einfach kein gebundenes, festes Buch, sondern halt ja, wie ein Taschenbuch, ne?
Und es gibt ja da die Formel, die haben, glaube ich, die Knitmore Girls geprägt. Wenn man sich ein Buch mit Anleitung kauft, dann muss man immer rechnen, was so eine Anleitung durchschnittlich auf Ravelry kosten würde. Und wenn einem dann so 5, 6 Exemplare aus dem Buch total gut gefallen, dann lohnt sich das schon vom Preis her, weil man, wenn man sie einzeln kaufen würde, genauso viel Geld für das Buch.
Genau, und da wäre ich da halt auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, es kostet 19 Euro irgendwas, also knapp 20 Euro, und 19 Anleitungen sind drin. 8 haben mir wirklich gut gefallen, die ich auch nacharbeiten würde, wenn ich denn die Zeit hätte. Von daher muss ich mal gucken, wann ich damit anfange. Und damit bin ich locker im Soll. Also wenn ich mir überlege, die günstigsten Anleitungen im Moment bei Ravelry kosten so 3 bis 4 Euro mal 8, da sind wir deutlich über 20 Euro.
Ja, ja, dann lohnt sich das ja schon. Und dann könntest du ja mal was für mich häkeln, nachdem ich schon so viele tolle Sachen für dich genäht habe.
Ich fange doch den Moon Nuvem an, glaube ich.
Ja, ja.
Ja.
Das war also unser neues Segment Rezensionen. Das würden wir immer dann aufrufen, wenn wir für den Podcast Sachen zum Testen bekommen, um euch dann unsere Meinung dazu abzugeben. Also wir werden da auch immer ehrlich sein, und wenn wir was doof finden, sagen wir das auch. Und dann geht's jetzt weiter mit dem heißen Scheiß.
Ja, das ist ja irgendwie meine Lieblingsrubrik, weil ich so gern Scheiß sag. Scheiß.
Meine auch.
Mama, ich habe öffentlich Scheiß gesagt. Ja.
Da müssen wir auch nochmal gucken. Ich glaube, unser Podcast ist als non-explicit einkategorisiert. Wenn wir da Schimpfworte benutzen, müssen wir es, glaube ich, auf explicit setzen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, bei den Amis erst ab 18 ist.
Ja, okay,
oder so.
Aber ich habe ja jetzt niemanden beschimpft. Ich habe ja nur Hot Shit gesagt. Ja, okay. Müssen wir mal im Auge behalten. Aber ich glaube, noch sind wir jugendfrei. Wobei, vielleicht ändert sich das.
Dass sich jemand beschwert.
Vielleicht ändert sich das gleich noch. Ich habe da noch was.
Ja,
da kommt noch was. Aber beim heißen Scheiß haben wir halt wieder das Internet durchforstet und auch eine Menge Dinge gefunden, die uns wirklich gut gefallen haben. Ganz vorne dabei ist das Ladenlokal, das demnächst in Berlin eröffnet.
Ja,
nämlich habe ich da entdeckt, Yarn Over Berlin. Also es sind, glaube ich, die Mädels, die auch Berlin Knits machen. Bin ich da richtig? Ja, ne?
Ja, das sind die
genau.
Beiden.
Die haben jetzt sich endlich dazu durchgerungen, auch einen Offline-Shop zu gründen. Und da wird dann demnächst ein Ladenlokal in Berlin aufgemacht. Das kommt ja auch dir entgegen, Steffi.
So ein bisschen. Also eigentlich eher nicht, weil Yarn Over Berlin ist ein sehr grandioser Online-Shop, weil die haben nämlich sehr viele internationale Garne und Garne, die man auf dem deutschen Markt teilweise nicht so leicht bekommt. Die haben zum Beispiel eins meiner Lieblingsgarne, The Uncommon Thread, im Angebot. Das ist eine Färberin aus Großbritannien, soweit ich weiß. Und die bekommt man halt, außer man bestellt halt direkt da, nicht so leicht. Und die haben halt so ein paar außergewöhnliche Garne. Und wenn es die jetzt auch noch offline gibt, grandios. Ich werde Stammgast.
Du gehst pleite.
So ein bisschen. Ja. Vor allem freue ich mich auf die Eröffnung. Ich hoffe natürlich, dass es eine große Eröffnungsparty gibt. Und da werde ich natürlich nur für den Frickelcast mich opfern und dahin gehen.
Ja, da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du das tust. Also ich würde, dazu würde ich mich ja nicht...
Ich leide für euch.
Nee, also das wäre mir viel zu anstrengend. Nein, Quatsch.
Voll doof.
Ich wünsche dir viel Spaß. Und hoffe auf viele Fotos dann und bin sehr gespannt und wahrscheinlich...
Ich hoffe auf ein rauschendes Eröffnungsfest. Also wenn ihr das hört, Yarn Over Berlin, macht eine Party.
Auf jeden Fall. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und finde es halt auch irgendwie cool, dass man, ich sag mal, aus dem Online-Business raus in das direkte, reale Leben reinpoltert. Ne? Also dass das offensichtlich aktuell wieder möglich ist. Dass man also auch mit einem Yarn-Shop Miete bezahlt bekommt und nicht von zu Hause aus irgendwelche Dinge verschicken muss. Das gefällt mir sehr, sehr gut an dieser ganzen Geschichte.
Ja, das finde ich auch super. Und das ist, glaube ich, gerade im Kreativbereich bei Wolle, aber auch teilweise bei Stoff gerade viel. Es gibt auch eine Stoffdesignerin aus Hannover, die da auch gerade ein Ladengeschäft aufmacht, die vorher halt auch nur online vertrieben hat. Und das finde ich super. Wenn daraus, sonst wird immer gejammert, das Internet macht den lokalen Handel kaputt. Und hier ist es quasi umgekehrt.
Aus dem Internet entsteht der lokale Handel. Ne? Ja, also auch alle ganz ordentlich dann da einkaufen gehen, beziehungsweise bei den Wollshops und Yarnshops und was auch immer in eurer Nähe, damit ihr solche Dinge unterstützt. Ne? Also nicht nur immer online bestellen, auch wenn das schön ist, auch mal dahin gehen. Ja.
Und nichts geht über Angrabbeln der Wolle, bevor man sie kauft.
Das ist toll. Apropos Angrabbeln, hast du von Schachenmeier und Wool and the Gang die Kooperation gesehen mit diesen Socken im, ja, was ist das, Leopardenmuster?
Ja, natürlich, diese Kinda Magic Sock Yarn. Ich finde den Namen schon so
cool. Der Name ist cool und die sehen auch cool aus. Und die würde ich halt wirklich mal gerne angrabbeln, weil ich halt so ein fimschiges, pieksiges, also kratzig kann ich ja nicht. Und Sockengarn ist halt immer so eine Sache und die finde ich wirklich heiß. Also die Idee gefällt mir gut. Aber bevor ich mich da zum Kaufen entscheide, würde ich die halt gerne mal antatschen. Hab die aber hier noch in keinem Wollshop gesehen.
Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ich habe sie auch nur online gesehen. Ich würde die auch gerne probieren. Also Schachenmeier ist so ein bisschen back to the roots. Ich habe ja mit Regia-Wolle angefangen, Socken zu stricken. Und die ist eigentlich ganz ordentlich von der Qualität. Ich bin da jetzt auch nicht so ein Mimöschen
also
wie
Regia.
Das ist ja so eine normale 75-25 Mischung. Die konnte ich immer ganz gut, aber ich würde die jetzt nicht unbedingt als Tuch tragen, aber für Socken.
Ja, ich bin halt so ein bisschen skeptisch. Ich muss mal irgendwo anfühlen. Also wenn es die irgendwo gibt, teilt mir das mit, damit ich mal hinfahren und mal testen kann. Oder auch wenn ihr Erfahrungen damit gemacht habt, erzählt doch mal. Weil ich glaube, das ist auch nicht so ganz einfach, dass man dieses Muster genau hinkriegt. Man muss da...
Das frage ich mich nämlich auch, dass man da irgendwie eine bestimmte Maschenprobe und Maschenzahl treffen muss, damit sich diese Leopardenflecken
Ja, genau, ich hab mir das durchgelesen und zwar musst du das, also du musst vorher eine Maschenprobe stricken und dafür liegt es irgendwie am Anfang der Faden besonders gefärbt, damit du dann an der Maschenprobe siehst, ob du genau die richtige Maschenprobe triffst und die Farben da genau übereinander sind. Finde ich eine ganz coole Lösung.
Das klingt abgefahren.
So.
Ja, also ich werde auf alle Fälle... gerne mal irgendwie.
Genau, also
probieren.
Ich weiß, der ein oder andere in meinem Umfeld hat die Dinger schon. Ich habe aber noch nicht mit jemandem so wirklich drüber gesprochen, beziehungsweise haben die noch nicht ausprobiert. Da halte ich meine Ohren offen und das finde ich eine sehr coole Entwicklung, weil es halt eben nicht dieses tausendfarbige Regia-Garn ist, das Omi schon verstrickt hat. Ja.
Nee, vor allem sind das so ein bisschen neonartige Farben, also sehr knallig. Ja. Das Regia ist sonst ja ganz gerne mal ein bisschen gedeckter auch. In vielen Paletten, aber die sind echt der Knaller.
Also das werde ich im Auge behalten, auf jeden Fall, genau. Und dann habe ich gesehen, kommen zwei neue Bücher von Crazy Sylvie auf den Markt. Die hatte, ich glaube, Adi gestern oder vorgestern beworben, weiß ich nicht mehr, habe ich auf jeden Fall irgendwo gesehen.
Ja, ich habe es, glaube ich, gestern gesehen, ja.
Und da geht es einmal darum, um Sockenstricken mit dem Crazy Trio. Crazy Trio von Adi finde ich selbst ja auch schon super. Habe ich auch hier liegen und benutze das also für alles. Für Ärmel, für Mützen, für alles, wo man kurze Nadeln braucht und was man sonst mit dem Nadelspiel stricken würde. Und Socken damit stricken finde ich eine coole Idee. Also dafür ist es ja auch eigentlich gedacht. Und dazu ein Buch. Bin ich gespannt, was sie da so alles reingeschrieben hat. Da schaue ich dann mal rein.
Ja. Vor allem, weil das ja nicht nur Socken sind, es sind Mosaiksocken, also Socken im Mosaikmuster. Ja. Das ist, finde ich, eine ganz gute Variante, weil ich bin ja nicht so der Vereil-Stricker. Und gerade Socken im Vereil hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon, dass ich immer Schiss habe, dass die zu eng werden. Kann ich mir mit dem Mosaikmuster, das ja auch quasi ein bisschen aussieht, als hätte man dann Muster eingestrickt, das aber rein durch abgehobene Maschen entsteht, kann mir vorstellen, dass ich da vielleicht besser mit klarkomme. Von dem her, auf das Buch lauere ich auch und werde es mir wahrscheinlich sofort kaufen, wenn es auf dem Markt ist.
Also da bin ich gespannt, werde ich mal sehen. Und dann das Zweite ist halt wieder häkeln, aber eben auch Mosaiktücher häkeln. Und dieses Mosaik ist halt gerade irgendwie schwer im Kommen. Ich habe mich da noch nicht so wirklich mit befasst. Ich bin jetzt froh, dass du gesagt hast, das sind Hebemaschen, weil ich hätte nicht erklären können, wie man Mosaikmuster macht.
Ja, das ist ja im Drachenfels ist auch ein Mosaikmuster drin.
Ach, das ist schon Mosaik?
Das ist Mosaikmuster, genau. Wenn man zweifarbig strickt und man strickt immer pro Reihe nur mit einer Farbe und die Farbkleckse entstehen dadurch, dass man die Maschen aus der vorherigen Reihe halt abhebt.
Ich wieder
Und
habe ich wieder was gelernt. Okay, also ich habe auch schon Mosaikmuster gestrickt. Offensichtlich.
Podcast hören und ja, machen das bildet. Ist,
ja, okay. Also es gibt halt immer so viele Bezeichnungen. Bei manchen bin ich mir ziemlich sicher zu wissen, was dahinter steht. Mosaik wusste ich jetzt, okay, das ist mehrfarbig, aber wie das mehrfarbig entsteht, war mir nicht ganz klar. Im Häkeln weiß ich nicht, da wird wahrscheinlich dann auch die eine Reihe mit einer Farbe und die nächste dann wieder mit der anderen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, da ich im Häkeln ja irgendwie überhaupt nicht verbinde, habe ich da gar keine Vorstellung von, wie das.
Aber finde ich halt auch eine spannende Idee und Crazy Sylvie mag ich auch so ganz gerne, deren Instagram-Feed ist auch ganz süß. Vor allen Dingen mit ihrem Hund. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob er Walter oder Werner heißt. Werner, ne?
Werner,
ja. Den habe ich beim Adi-Blogger-Treffen ja kennengelernt. Der ist wirklich ein sehr wohlerzogenes Hundi und sehr witzig. Ich glaube, der ist auch auf den Büchern zu sehen. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber auf irgendeinem Cover habe ich Werner entdeckt. Ja.
Ja, das stimmt, bei irgendeinem Buch war er dabei. Aber beim Mosaik sind wir schon beim anderen heißen Scheiß, denn unsere dritte im Bunde von die drei vom Blog, die Frau Feinmotorik, mit der wir oft unterwegs sind, hat tatsächlich eine eigene Anleitung herausgebracht in Kooperation mit der Frau Wollmeise. Und die wird es ab 26. Januar exklusiv bei Wollmeise geben, im Kit mit zwei Strängen, einem semisoliden und einem Multicolor-Strang. Und das ist eben auch so ein Mosaikmuster mit abgehobenen Maschen und sieht ziemlich cool aus. Das ist so ein Dreieckstuch.
Ja. Und ihr Modell mit dem Pink und dem Grau gefällt mir auch tatsächlich sehr, sehr gut. Allerdings ist da ja noch eine Mütze dabei, ne? Also
stimmt, das ist
genau, Tuch, also man bekommt die Anleitung für Tuch und für Mütze und die zwei Stränge. Da bin ich gespannt, für welche Farbvarianten sich so entschieden wird, weil ich glaube, es gibt 10 verschiedene Varianten und ganz unterschiedliche auch. Mich lacht da mal wieder grün an. Aber ja, wir werden sehen, am 26. ist Verkaufsstart und dann freuen wir uns alle, wenn ihr Feinmotoriks Wollkit kauft bei der Meise. Zumal die Meisenqualität ja super ist.
Ja. Ja, da muss man eigentlich auch nicht viel zu sagen.
Genau. Also super. Das ist auch, da muss man auch keine Angst haben, dass die ausfärbt, wenn das sehr unterschiedliche Stränge sind. Das ist mir bei der Meise noch nie passiert. Also selbst wenn ich da Natur und, weiß ich nicht, tiefes Dunkelblau oder Rot miteinander gewaschen habe, da hat noch nie was geblutet und das kann man gut kombinieren. Ja,
ja, auf alle Fälle.
Dann hattest du noch was.
Ich habe dann noch einen heißen Scheiß. Genau, der tatsächlich nicht online, der ist rein offline, weil der ist so alt, dass es online da auch nicht mehr so wirklich
alter
vorkommen
Scheiß.
Wird. ja, alter, aber heißer Scheiß. Heißer alter Scheiß. Und zwar ist das ein Stoffladen hier in Berlin. Den habe ich Ende Dezember letzten Jahres zusammen mit dem Kreativstammtisch ein paar Mädels davon entdeckt. Der ist in Schöneberg in der Akazienstraße und der heißt Fichu. Fichu ist auf Französisch, glaube ich, irgendwie, wenn irgendwie ist im Eimer oder könnte auch heißen Kopftuch. Man weiß nicht, worauf er spielt bei dem Laden. Das ist ein sehr schrulliger Laden, geführt von einem alten Herrn namens Oleg. Und Oleg hat keine festen Öffnungszeiten. Dieser Laden hat einen ganz kleinen handgeschriebenen Zettel mit einer Handynummer im Schaufenster und wenn man gerne rein möchte und sich Stoffe angucken möchte, muss man Oleg anrufen und Oleg ist dann innerhalb von 15 Minuten da. Also bei uns war es eine halbe Stunde, er kam dann auf dem Fahrrad an, das ist echt eine Erscheinung. Also der hat so ein bisschen wie der Weihnachtsmann, so ein Rauschebart in Weiß und hat da so eine Pelzmütze und so einen riesen Mantel auf dem Kopf, der ist auch echt groß und das ist eine Type. Also so ein typischer Berliner. Von der Art her, der Berliner auch. Und er hat den Bestand und den Laden noch von seinen Eltern übernommen, die in den 20er Jahren angefangen haben, auf Märkten Stoffe zu verkaufen. Und das Jüngste, was er im Laden hat, sind Stoffe aus den 60er, 70ern. Was Moderneres hat er gar nicht. Und da gibt es halt Stoffe, Originalstoffe aus den 30ern, aus den 20ern, ganz tolle Tweed-Stoffe, Original-Chanel-Stöffchen, aus denen man sich Kostüme nähen kann. Und der ist total kramig, also viel liegt nicht auf Rollen oder Ballen, sondern ist schon vorgeschnitten in so 3-Meter-Abschnitte, einfach gestapelt. Er hat auch an dem Tag gesagt, er hat keinen Bock rumzuwühlen, das heißt, Stoffe, die unten liegen, können wir uns heute nicht angucken, weil er nicht wühlen wollte. Also ist er ist, man muss, glaube ich, mit ihm klarkommen, mit der Art. Er ist halt, ich fand ihn sehr charmant, ich komme mit der Berliner Art gut klar, aber ich habe im Internet auch Rezensionen gelesen von Leuten, die fanden ihn ein bisschen unhöflich. zu uns war er sehr zauberhaft. Wir waren da zu dritt und damit war der Laden auch voll mit ihm. Es ist vor lauter Stoffe auch kaum noch Platz. Man muss halt wissen, das sind Originalstoffe, die haben ihren Preis. Also die liegen oft auch nur 90 cm breit und es kann durchaus mal sein, dass man da nur, ja, dass man da so 60 Euro für einen Meter bezahlt. Aber dafür ist es dann auch Stoff original aus den 30ern und er kann zu jedem Stoff wirklich die Geschichte und die Herkunft erzählen und wo der produziert wurde und aus was cool. der ist. Es lohnt sich, es ist wie so ein Museum. Der hat jetzt angefangen, wir waren so ein bisschen panisch, weil es hieß irgendwie, er schließt, aber er hat einfach nur gesagt, er fängt jetzt mal an zu schließen, weil irgendwann, bis er tot ist, möchte er die ganzen Stoffe verkauft haben, deswegen fängt er jetzt schon mal an und es gibt gerade 50% auf alles.
Das lohnt sich.
Das lohnt sich, also Preise sind zwar hoch, also es ist immer noch viel Geld, aber für die Stoffe lohnt sich das und wer auch so ein bisschen Vintage-mäßig unterwegs ist und was Originales haben möchte, sollte unbedingt in den Laden gehen und schon allein für Oleg. Also da hat eine Freundin von mir, hat da original 40er-Jahre-Knöpfe gekauft und hat da gesagt, hier 4 Knöpfe, 12 Piepen ohne Handeln.
Finde ich sehr süß.
Ist halt echt, ja, das ist fast schon ein Event, da zu sein. Und er hat sich sehr über unser Interesse gefreut. Und ich werde da auch irgendwann mal, wenn ich ganz toll nähen kann, werde ich mir dann Stoff kaufen. Weil ich glaube, wenn ich mir da was kaufen würde, würde ich mich nicht trauen, das anzuschneiden, weil ich mich noch viel zu schlecht fühle für diese originalen Stoffe. Aber da kaufen auch viele Kostümbildner und Theaterfundusse kaufen da ein, um da Kostüme aus Originalstoffen zu nähen. Und das ist großartig. Was er auch erzählt hat, Höhepunkt der Flüchtlingskrise hat er sich ein Auto gemietet und das voller Stoff gemacht und zu einer Flüchtlingsunterkunft gefahren, weil die armen Leute brauchen vernünftige Klamotten, weil der ganze moderne Scheiß mit dem Plastik taugt ja alles nix. Die müssen es warm haben und dann wollten die seine Spende nicht. Und dann war er sehr empört, dass er da mit seinen guten Wollstoffen aus den 40er Jahren
ja, gut, aber
nicht so ankam.
Sie haben ja keine Nähmaschine. Was, ja.
Aber es fand ich halt irgendwie eine coole Geschichte, also lohnt sich wirklich. Also ich verlinke einen Artikel aus dem Tagesspiegel über den Laden, Akazienstraße 21 in Schöneberg. Wenn ihr mal in Berlin seid, guckt, ob ihr Oleg telefonisch erreicht und lasst euch da mal durch den Laden
führen. Jetzt hört sich Fichu ist französisch, aber Oleg ist jetzt nicht wirklich Franzose, oder? Also
nee, also irgendwer hat mir erzählt, er hätte iranische Wurzeln, aber er heißt irgendwie Oleg irgendwas, keine Ahnung. Aber er ist typischer Berliner.
Okay.
Also man muss mit seiner Art klarkommen. Es kann, glaube ich, so ein bisschen typisch Berliner ruppig sein.
Ja, das
sein.
Ist ja, sowas finde ich und deutlich.
Okay. Also wenn er halt keinen Bock hat, unten zu wühlen, wühlt er halt nicht unten. Da gibt es die Stoffe halt nicht, Punkt.
Ja, so. Finde ich in Ordnung. Ich mag sowas irgendwie. Das finde ich ehrlicher als dieses, ach, was kann ich Ihnen denn noch zeigen? Und das sieht aber toll aus. Also das ist nicht mein...
Eben.
Ja. Genau.
Ja. Also besucht Oleg.
Da möchte ich dann auch mal hin, wenn ich zu Besuch komme.
Sehr gerne.
Ja, dann sind wir beim nächsten Segment angekommen. Unsere Rubrik Entertainment. Und Steffi, was machst du im Moment, wenn du nicht nähst oder während du nähst?
Ja, während ich nähe und stricke, dachte ich, ich empfehle euch mal einen der Podcast, den ich sehr gerne höre. Ich bin eher so die Podcast auf Englisch-Fraktion und ich bin so ein Geschichtsfreak, deswegen höre ich total gerne historische Podcasts und deswegen ist meine Empfehlung für die heutige Folge der BBC History Podcast. Das ist ein Spin-off vom BBC History Magazine, das in England erscheint. Das erscheint da monatlich und hat ja ganz viele historische Themen und der Podcast ist insofern cool, als dass sie immer ein Thema aus dem Heft nehmen und den Historiker dazu interviewen, der den Artikel geschrieben hat. Und meistens sind das Historiker, die da gerade ein Buch zu irgendeinem neuen Thema veröffentlicht haben und die werden dann interviewt. Und das ist super spannend, es ist sehr lebendig, die Interviewsituation, das ist halt nicht so ein dozierendes, es begab sich aber im alten Rom. Und es sind auch teilweise echt immer kuriose Themen dabei. Neulich war eine Folge zur Geschichte des Trinkens, also des Alkoholtrinkens.
Ja, das ist was für mich.
Ja, das war sehr cool. Oder irgendeine, die letzten noch lebenden Kamikaze-Piloten in Japan aufgesucht und interviewt hat und so. Also es sind immer, das ist thematisch wirklich sehr breit. Also manchmal Weltgeschichte natürlich ein bisschen lastig, britische Geschichte, weil es ja eben auch ein britisches Geschichtsmagazin ist. Viel mit Tudors und so weiter. Lucy Worsley, eine meiner Lieblingshistorikerinnen, hat da auch schon mal ein Interview gegeben. Und es ist immer total spannend. Also wirklich von kurios bis, ach, dachte, ich kenne ich mich aus in dem Thema, aber habe trotzdem was Neues gelernt. Und eine Warnung, die muss ich haben, Bücherliste wird dadurch nicht kleiner.
Okay, wie deutlich und wie akzentbehaftet sprechen die denn? Weil, also ich höre ja ab und zu auch englische Podcasts, aber ich habe halt, also wenn jetzt jemand wirklich mit dem breitesten schottischen Akzent daherkommt, habe ich halt Verständnisprobleme, da komme ich nicht mehr mit, dann schalte ich ab. Aber ich denke, wenn das von der BBC ist, wird das ja relativ klares Schulenglisch sein.
Na, es kommt auf die Historiker an. Die Historiker kommen aus allen möglichen Gegenden Englands oder Amerika. Also es sind auch manchmal amerikanische Autoren und manchmal auch indische Historiker. Und die haben dann halt den indischen Einschlag. Also da muss man wirklich Folge pro Folge gucken. Also es waren auch schon Schotten dabei, aber wir haben auch das Posch-Englisch aus London. Es kommt wirklich immer drauf an, wen sie da gerade
interviewen. Okay, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören, weil ich mag halt auch Geschichte sehr gerne. Also ich mag sowieso Podcasts gerne, die mich so ein bisschen weiterbilden, ohne dass ich das merke. Ne, so, also
das ist da halt gerade toll, weil das eben nicht so daher doziert ist, sondern so ein lebendiges Gespräch.
Finde ich gut.
Ist wirklich großartig. Ja. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen angehistorischten Netflix-Tipp, weil ich ja auch ganz gerne, wenn ich stricke, vor allem immer Netflixe. Es ist leider auch nur eine ganz, ganz kurze Miniserie mit insgesamt nur 7 Folgen. Heißt Bletchley Circle. Da geht es um Frauen, die in Bletchley Park gearbeitet haben im Zweiten Weltkrieg. Das waren ja da die Codeknacker, die probiert haben, die Chiffren der Deutschen zu brechen.
So
Enigma-Maschine, genau, Alan Turing. Und da waren auch sehr viele Frauen. Das war so cool, weil ich habe die erste Folge angefangen, der Vorspann lief und ich habe gestrickt, immer mal wieder so auf dem Bildschirm geschielt und da war dann, sah man halt Frauen irgendwie an Maschinen und irgendwelche Zahlen und Rädchen, die sich drehen und auf einmal dachte ich, das ist kein Code, das ist ein Strickmuster. Hä? Ja. Was soll das? Und dann wurde es immer wieder eingeblendet und fing das tatsächlich an, irgendwie dann stellte sich raus zwischen allen den Code-Maschinen und so, haben dann immer Bilder von so einer Strickanleitung eingeblendet, weil die Protagonistin dann in der ersten Szene dann einen Jumper strickte. Und ich dachte mir erst so, oh, vielleicht ist es Code in Strickanleitung. Das war halt zwar nicht, aber ich fand das sehr cool, dass das schon so anfing, weil es wahrscheinlich für Leute, die nicht stricken, hätte das tatsächlich auch Code sein können. Aber es war halt eine Strickanleitung und ich habe mich sehr gefreut, das sofort messerscharf erkannt zu haben.
Weil das soll es ja gegeben haben. Ich glaube im Zweiten Weltkrieg, dass da tatsächlich verschlüsselte Nachrichten über Strickschrift ich glaube, zwischen Frankreich und Deutschland ausgetauscht wurde. Da habe ich irgendwie auch mal was zugehört.
Cool. Spannend.
Ja, oder zumindest Strickschrift benutzt wurde, um solche Dinge zu verschlüsseln. Kann ich mir jetzt so direkt nicht vorstellen, wie es funktioniert, aber habe ich irgendwo gelesen. Ja.
Ja, und ich habe mich sehr gefreut. Ja. Also Stricken, super. Und dann, das spielt nicht zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, sondern danach. Und die es ist ganz interessant, weil die ganzen Frauen, die im Weltkrieg dann eine Aufgabe hatten, auch eine ziemlich wichtige, die ja wirklich dann kriegsentscheidend Code geknackt haben und Entscheidungen herbeigeführt haben und eventuell Leben gerettet haben, die jetzt so in den 50er Jahren in England dann halt irgendwie als Hausfrau ihr Dasein fristen und sich darüber identifizieren sollen, dass ihr Mann irgendwie befördert wird oder nicht oder doch. Und das zeigt so ein bisschen, wie die damit klarkommen. Und das sind ja Frauen, die mathematisch hochbrillant waren, die dann irgendwie dann noch als höchstes der Gefühle einen Sekretärinnenjob irgendwo ergattern können. Und die lösen halt Verbrechen. Also der einen fällt in einer Mordserie, über die in der Zeitung berichtet wird, ein Muster auf, ein Code. Und sie ist halt fest davon überzeugt, dadurch den Mörder fassen zu können. Aber man, wie es so ist, sie ist eine Frau, sie findet erst kein Gehör. Man hört sie zwar an, um irgendwie nett zu sein, aber denkt so, ja, lass die Alte mal blubbern. Fand ich sehr spannend und auch sehr schön die Mode natürlich. Ja. Die haben halt alle ihre schönen Röckchen und Kostümchen an. Das gucke ich ja auch immer ganz gerne. Also 40er, 50er Jahre Mode. Wir brauchen auch gar nicht sprechen, die können auch einfach nur rumlaufen.
Ja, das ist ganz witzig, weil ohne uns dann abgesprochen zu haben, also ich kannte die Serie nicht. Ich habe in den Shownotes halt gelesen, dass du sie da erwähnt hast und habe mal kurz reingeklickt. Und ich habe halt auch eine Serienempfehlung, die so in diese Richtung Emanzipation, Feminismus und Schwierigkeiten von Frauen im Job geht. Das ist Good Girls Revolt auf Amazon. Und das spielt so in den 60er, 70er, so in dem Dreh. Ich kann es gerade nicht so genau verorten, weil ich nicht nachgeguckt habe. Aber von der Kleidung her würde ich sagen, 70er ziemlich. Und zwar in einer Zeitungsredaktion in den USA. Und die Herren sind da natürlich die gut bezahlten Redakteure. Und jeder Redakteur hat halt auch eine Rechercheurin, die ihm zuarbeitet, die also im Grunde die Kontakte hat, die für ihn alle Informationen ranholt und er muss dann am Ende nur noch den Artikel zusammenschreiben und seinen Namen drunter setzen. Und die Mädels dürfen das eben nicht und werden natürlich auch deutlich schlechter bezahlt. Und das sind halt, also es sind mehrere Mädels, die in diesen Sendungen gezeigt werden, aber hauptsächlich geht es um drei, die auch wirklich sehr unterschiedlich in ihrer Art und Weise sind. Also einmal ist das die gut behütete Tochter, für die halt auch schon die Verlobung arrangiert ist mit irgendeinem reichen Menschen, sodass sie also wirklich in ihrem Leben niemals arbeiten muss. Und die studiert halt nebenher und arbeitet da halt als Rechercheurin, um halt die Dauer bis zur Ehe zu überbrücken. Und das ist für sie auch eigentlich, hinterfragt sie das gar nicht. Das ist für sie ganz klar, dass sie danach dann halt Hausfrau ist und ihren Mann repräsentiert. Dann gibt es die sehr wilde Hippie-Lady, die also das Ganze auch so ein bisschen ins Rollen bringt, die aber dadurch, dass sie halt auch eine sehr, wilde Sexualität auslebt, auch immer wieder Probleme bekommt, weil sie sich halt auch zu den Männern hingezogen fühlt. Also sie mag die ja eigentlich und sie mag auch nicht gegen die kämpfen, sondern sie möchte einfach mit denen zusammenarbeiten und genauso anerkannt werden. Und das sind halt so Dinge, die die Mädels bewegen und finde ich sehr, sehr gut dargestellt. Dann gibt's eine, die halt auch in der Ehe ist, in der sie nicht glücklich ist und von ihrem Mann halt erwartet wird, dass sie demnächst dann auch schwanger wird und ihren Job da niederlegt. Wozu sie, also bisher war das für sie auch klar, dass das so abläuft, aber irgendwie wandelt sich das im Laufe der Serie bei ihr. Also sie möchte dann doch irgendwie noch ein bisschen Karriere machen und der Mann piekst dann halt ihr Diaphragma an und solche Geschichten. Ich fand es ganz, ganz spannend, diesen Frauen da zu folgen, zu sehen, wie die sich entwickeln, zu sehen, vor welche Probleme die gestellt wurden, die ich halt so nicht kenne, obwohl ich ja auch in einem ziemlichen Männerberuf unterwegs bin, auch wenn sich das gerade ziemlich wandelt. Und fand das auch sehr bewegend zu sehen, dass die alle so ein bisschen auch zwiegespalten sind. Also natürlich wollen die ihre Rechte erreichen, aber nicht um jeden Preis und nicht um wollen halt nicht ihre Beziehungen aufs Spiel setzen, wollen ihre Ehe trotzdem erhalten und wollen auch nicht ihre Eltern vor den Kopf stoßen. Und das fand ich sehr gut herausgestellt in dieser Serie. Also man fühlt mit denen mit, man ist da direkt drin und kann die sehr gut verstehen. Das Ganze endet dann in so einem Ende, mit dem ich auch leben könnte. Also ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn die Serie nicht fortgesetzt würde.
Achso, ich wollte gerade fragen, ist sie schon
genau,
vorbei?
Genau, die ist oder abgeschlossen, die kann man sich komplett angucken auf Amazon Prime. Und ich fand das Ende gut, das hat mir gefallen, das war für mich ein logischer Schluss. Und habe dann aber schon gehofft, dass es irgendwie fortgesetzt wird, dass man sieht, wie sie dann doch ihre Ziele erreicht haben oder wie sie sich weiterentwickeln oder wie glücklich sie auch sind mit dem, was sie geschafft haben oder eben nicht geschafft haben oder was sie dann vielleicht auch gar nicht mehr schaffen wollten in der Art. Und hatte da halt dann doch irgendwie auf eine Fortsetzung gehofft und habe das verfolgt und dann hat Amazon sich entschieden, diese Serie nicht fortzusetzen. Was halt so ein bisschen blöden Beigeschmack hat, weil es halt eine feministische Serie ist und diese Entscheidung halt ausschließlich von Männern gefällt wurde. Und also an diesem Gremium, das diese Entscheidung gefällt hat, das ist dann auch ziemlich durch die Presse gegangen, war nicht eine Frau beteiligt. Und da gibt es einen sehr, sehr guten Artikel im Internet von Mein Feuilleton, also Mein wie der Fluss mit AI und dann Feuilleton. Den habe ich euch in den Shownotes verlinkt, das fand ich sehr, sehr spannend. Vor kurzem hat sich Amazon dann offensichtlich dazu entschieden, die Serie doch fortzusetzen. Aus welchen Gründen auch immer, sei es wegen dieser Petition, die angelaufen ist, sei es auch vielleicht wegen der MeToo-Debatte, die gerade dazu führt, dass Frauenrechte doch eher beachtet werden. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheint es eine Fortsetzung zu geben und das freut mich sehr.
Das klingt spannend, da werde ich auf alle Fälle mal reingucken.
Dann habe ich noch so einen ganz kurzen Punkt Entertainment, weil ich mich da so unfassbar drüber gefreut habe und das ist das vielleicht nicht ganz jugendfreie, was ich meinte. Und zwar bin ich beim Klicken durchs Internet auf The Naked Farmer getroffen, also der nackte Bauer. Und das ist ein Instagram-Account, der betrieben wird und dann mittlerweile auch gefüttert wird von jede Menge Landwirten aus der ganzen Welt, die sich halt tatsächlich ausziehen und auf ihren Feldern fotografieren.
Geil.
Ja, also ich fand das tatsächlich super, weil das hat überhaupt nichts Pornografisches, wirklich gar nichts. Die Geschlechtsmerkmale sind immer irgendwie verdeckt oder man sieht ihn halt von hinten mit seinem nackten Popo oder so, aber die sitzen dann halt auf Pferden, die bauen gerade irgendwelche Zäune, der eine liegt in so einem Traktor voller Linsen und ist halt so von seinen Linsen bedeckt. Und das fand ich allein schon sehr, sehr witzig, weil es halt so ein bisschen Aufmerksamkeit auch der Landwirtschaft zuträgt. Und habe dann halt nachgelesen und gesehen, dass das halt auch Sinn der Sache ist. Also derjenige, der es gestartet hat, wollte eigentlich nur ein bisschen lustig sein, hat dann gemerkt, okay, hier kommt ein ganz viel Feedback und ganz viele Leute, die darauf reagieren und das super finden. Und nutzt das halt als Plattform zum einen, um die Aufmerksamkeit der Menschen eben auf die Landwirtschaft zu lenken, was da geleistet wird, was gemacht wird, um wieder eine bessere Beziehung zwischen Menschen und ihrem Essen herzustellen. Also, dass man nicht denkt, okay, mein Fleisch wächst im Supermarkt oder so. Und zum anderen, um aufmerksam zu machen auf, ja, er nennt das Mental Illness. Die Übersetzung wäre jetzt Geisteskrankheit. Das finde ich sehr hart, das Wort. Aber halt, es gibt wohl eine sehr hohe Suizidrate bei Landwirten in der ganzen Welt, weil es eben da ein hohes Stresslevel gibt, weil man angewiesen ist auf gutes Wetter, weil man sehr viel zu kämpfen hat, weil man eben auch ja, rund um die Uhr arbeitet, ja, um seinen Hof da irgendwie am Laufen zu kriegen. Und darauf macht er aufmerksam. Das fand ich sehr wichtig, hat mir gut gefallen. Und auch die Art und Weise, wie diese Bilder gezeigt werden, finde ich sehr, sehr cool. Also wer einfach sich mal ein paar nackte Farmer oder auch Farmerinnen, also sind auch Mädels dabei, ansehen möchte und das Ganze ohne pornografischen Hintergrund tun möchte, der kann das bei The Naked Farmer und ja, ist einfach unterhaltsam.
Das ist sehr cool.
Ja, also ich fand es wirklich lustig. Also du hast dann halt auch einmal irgendwie drei Frauen, die halt auf ihren Pferden sitzen und von hinten fotografiert werden und dann im ersten Moment denkst du, Moment mal, die haben ja gar nichts an. Ja, haben sie nicht, aber ist halt lustig, oder ja. Ja, das nächste Segment ist Frag die Frickler. Da möchten wir euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr uns wirklich alles fragen könnt, ne Steffi?
Ja, alles, ihr dürft alles fragen. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt alles beantworten.
Ja, aber wenn ihr Fragen zu einem Garn habt, zu einer Technik, zu Nadeln, irgendwas, was wir ausprobieren sollen, also das machen wir auch gerne, oder wenn ihr wissen wollt, wie irgendwas geht oder auch, wo man irgendwas bekommt, also wenn ihr irgendwie das Garn haben wollt und das gibt's nicht mehr oder sonst wie, dann machen wir uns gerne schlau, versuchen das rauszufinden. Sofern wir es beantworten können, würden wir das dann tun. Also schreibt uns gerne an. Auf allen unseren Kanälen und dann schauen wir, dass wir das beantworten können. Beim letzten Mal hatte mich jemand gefragt, ich habe mir leider nicht notiert, wer es war und ich habe es auch nicht wiedergefunden, ob es nicht irgendwo im Internet eine Auflistung von Wollveranstaltungen gäbe, also Wollfeste, Wollmärkte, sowas in der Art. Habe mich auf die Suche begeben und bei Gemacht mit Liebe, das ist das Häkelbüro in Köln, da führt die liebe Daniela so eine Liste, den Link packe ich euch in die Shownotes und da ist relativ umfassend, also ich habe zumindest, mir hat nichts gefehlt. Du hast auch mal reingeguckt, oder Steffi?
Genau, mir ist auch nicht aufgefallen, dass da irgendwas Großes fehlen würde.
Genau, also es ist eine relativ umfassende Liste zu den Sachen, die so uns Wollbegeisterte interessiert, da kann man gut reinklicken.
Und um euch das Ganze ein bisschen schmackhaft zu machen, haben wir gedacht, wir versüßen euch das mit einem Anreiz. Und zwar habt ihr immer schon auf unseren verschiedenen Kanälen unsere tollen Frickelcast-Tassen gesehen, die wir uns angeschafft haben, damit der Frickelcast uns hier immer begleitet und wir Stil echt aus Frickeltasten trinken können, während wir aufnehmen. Wir haben davon ein paar mehr bestellt und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir unter all denen, die uns Fragen schicken oder auch Themenwünsche für die nächsten Folgen, eine dieser exklusiven, limitierten Frickelcast-Tassen verlosen werden.
Ja, also strengt euch an, stellt uns Fragen. Natürlich werden wir random aussuchen. Also es muss jetzt nicht eine ganz besonders kreative und schwierige Frage sein, damit du die Tasse gewinnst, sondern alle, die uns schreiben, wandern in den Lostopf und dann werden wir da einmal reingreifen und diese Tasse verlosen. Ich finde die sehr, sehr super und trinke da sehr gerne raus. Und ich weiß, dass die auch bei euch ganz gut angekommen ist.
Ja, da haben wir schon viel Fragen gehört, wo man die herbekommt. Mhm. Wir haben jetzt keine konkrete Deadline, weil wir noch nicht ganz genau sagen können, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Das heißt, mindestens 2 Wochen habt ihr jetzt Zeit, uns Fragen zu schicken. Und all die, die im Zeitraum, bis wir anfangen aufzunehmen, was schicken, die kommen in den Lostopf.
Genau, und verantwortlich sind natürlich nur wir für dieses Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und derjenige, der gewinnt, wird natürlich im Podcast genannt. Das muss euch bewusst sein.
Ja. Glücksspiel kann süchtig machen, Teilnahme erst ab 18 Jahren.
Ist immer lustig, wenn man das sagt. Ja.
Dann sind wir schon bei unserem letzten Segment für heute, und zwar die Kategorie Mitmachen. Und da haben wir für euch wieder einiges zusammengesucht, wenn ihr euch das Frickeln ein bisschen mit Wettbewerben und Aktionen versüßen wollt.
Genau. Und zwar könnt ihr noch bis zum 31.01. bei der Aktion von der urbanen Spinnstube, also der Distelfliege, mitmachen. Das ist der Podcast von ihr und die macht jedes Jahr im Januar einen faserverzückten Jahresrückblick. Das sind Fragen, die sich auf dein letztes Strickjahr beziehen, was du gestrickt hast, was dir besonders gefallen hat, sowas in der Art. Da nehmen ganz viele Podcaster teil. In der Podcasting auf Deutsch-Gruppe findet ihr dazu auch einen eigenen Diskussionsfaden. Und meinen Rückblick findet ihr auf Jetzt kocht sie auch noch. Und die Distelfliege verlost unter all denjenigen, die teilnehmen, auch, ich glaube, das war ein Monat Yoga-Mitgliedschaft bei so einem Online-Yoga-Kurs und Bücher zum Stricken.
Also, und ein Wollstrang. Ich glaube, man kann sich dann, der Gewinner darf sich einen der drei Preise aussuchen.
Ah, genau, sogar, so war es. Genau, es war einmal ein Wollstrang von Hauptstadtfarbe oder so, ne?
Genau, ja.
Ich meine, das war's. Und halt dieses Yoga-Dings und ein Buch. Und da kann man dann wählen, welches von den drei Dingen man gerne hätte, wenn man gewinnt. Ja.
Wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, da als Podcast mitzumachen, weil wir einfach noch zu frisch sind. Aber wenn es die Aktion nächstes Jahr gibt, wird es auf alle Fälle auch eine faserverzückte Jahresrückblicksfolge von uns beiden geben.
Auf jeden Fall, wobei die ja relativ lang wird, wenn ich so überlege. Ja.
Das ist dann eine Sonderfolge, da gibt es ja nichts anderes.
Genau.
Ich habe auch noch eine Aktion gefunden, die sich eher an die Näherinnen an euch richtet. Das ist von auf Instagram von @don'tdreamitsewit. Und zwar ist das eine Aktion unter dem Hashtag 2018use9. Das lässt sich auch ganz gut mit so ein paar Aktionen verbinden, die ich letztes Mal vorgestellt habe. Und zwar geht es darum, dass man sich aus dem bei vielen ja nicht gerade kleinen Stoffstash 9 Stoffe aussucht, die man in diesem Jahr vernäht und dass man halt den Ansatz fährt, dann mal ein bisschen Stash zu reduzieren, anstatt immer aufzubauen. Und gerade wenn es euch vielleicht auch so geht wie mir, ich kaufe immer super Stoffe und kaufe super Anleitungen und Schnitte, aber irgendwie passen die immer nicht so zusammen. Das heißt, wenn ich eine super Anleitung gekauft habe, muss ich ja doch immer noch Stoff kaufen, der dazu passt. Oder ich habe halt Stoff und keiner meiner Schnitte, den ich habe, passt dazu. Dann muss ich halt noch nach einem neuen Schnitt suchen. Und da ist halt die Herausforderung, sich 9 Stöffchen zu nehmen, die vielleicht auch schon ein bisschen länger liegen und dann ganz gezielt raussuchen, zu was man die verarbeiten möchte. Und das lässt sich ja auch ganz gut zu diesem Make-9-Challenge verbinden, die ich letztes Mal vorgestellt habe. Und das ist was ich dieses Jahr auf alle Fälle machen möchte, weil ich habe etwas viel Stoff.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Bei mir stapelt sich das auch. Das ist aber bei mir mehr so ein Zeitproblem. Also ich habe dann immer schon Anleitung und Stoff, aber das liegt dann hier und ich komme nicht dazu. Und dann kommt wieder neue Anleitung und neuer Stoff. Ja. Ja. Aber hört sich gut an.
Na, ich mache auf alle Fälle mit.
Sehr gut. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Dann gibt es noch eine tolle Aktion, auch für die Näherinnen. Und zwar hatten wir ja zu Beginn Chrissy erwähnt, die uns da beim Podcasten so ein bisschen geholfen hat am Anfang. Und deren Blog Chrissys Nähkästchen veranstaltet 12-mal MeMade. Und zwar jeden Monat soll man quasi zunächst ein Posting verfassen, in dem man sagt, was man vorhat in diesem Monat. Und dann eben am Ende des Monats zeigen, ob man das geschafft hat und umgesetzt, wie man es umgesetzt hat. Finde ich sehr schön, weil man damit frei ist im Thema. Man kann sich was aussuchen, man kann das machen, was einem Spaß macht. Und man kann dann den Hashtag von Christine nutzen, nämlich 12xMeMade. Und gefällt mir gut. Kann man gut teilnehmen. Jetzt im Januar habe ich es nicht geschafft, weil ich krank war, aber im Februar bin ich da auf jeden Fall dabei.
Ja, das habe ich mir auch vorgenommen. Es lässt sich auch mit diesem Use9 ganz gut verbinden.
Genau. Das sind ja dann Projekte, die man da auch ruhig doppelt posten kann, finde ich.
Ja.
Genau. Als weiteren Sue-Along von Nahtzugabe 5 cm, also dann von Muriel, der startet am 27.01., gibt es den Morgenmantel-Sue-Along. Und finde ich eine super Idee, weil Morgenmantel finde ich total gut. Ich habe auch nur so einen dicken Frottee-Bademantel, der mir dann morgens früh eher zu kalt, zu warm ist, wenn es jetzt so hier geheizt ist. So einen Morgenmantel, so einen leichten, hätte ich schon gerne. Und da werde ich mitnähen, zumindest ist das der Plan, wenn da jetzt nicht noch was Großartiges dazwischen kommt. Und am 27. starten wir mit den Überlegungen, was man nähen möchte.
Ich hatte auch überlegt, teilzunehmen. Ich hätte auch sogar schon Schnittmuster im Kopf, aber ich habe keinen Stoff und ich wollte eigentlich echt wirklich nichts Neues kaufen.
Nein,
ich muss nochmal in mich gehen.
Nee, nein,
kein Morgenmantelstoff.
Sind wir wieder bei dem Problem mit der Anleitung? Und
ja, ich habe es ja gesagt.
Es ne? ist immer gleich, ja.
Okay. Ja.
Ja, gut. Die nächste Aktion ist die Voldi-Ad bei Frau Sonnenburg. Und zwar geht es da auch ums, um den Abbau von Wollstash, eben nicht der Nähstash, sondern der Wollstash. Sie hat für jeden Monat ein Thema zusammengestellt, was sich darauf konzentriert, die Wolle abzubauen. Und da sind dann so Sachen dabei wie Hilfe, ich habe den Überblick verloren, Bestandsaufnahme und Zielsetzung, gegen das Verzetteln, so viel Wolle, so wenig Zeit und halt für jeden Monat und am Ende dann halt, hurra, ich habe mein Ziel erreicht.
Das klingt spannend.
Finde ich gut, gefällt mir wirklich und da kann man gut ein bisschen Stash abbauen und das ist mein Plan, ja. Ich glaube zwar nicht, dass ich im Dezember verkünden werde, ich habe den Stash im Griff.
Das glaube ich allerdings auch nicht.
Aber wir werden sehen.
Als letzte Aktion habe ich jetzt nochmal was für die Näherin. Dieses Segment ist irgendwie sehr nählastig dieses Mal. Das ist super. Und zwar gibt es eine Aktion, die nennt sich 6 Köpfe, 12 Blöcke. Da geht es darum, dass man innerhalb eines Jahres einen kompletten großen Quilt näht. Die Aktion gab es letztes Jahr auch schon mal. Das sind 6 Bloggerinnen und passionierte Quilterinnen, die sich zusammenschmeißen und jeder betreut quasi 2 Monate. Und es gibt entweder jeden Monat einen Block mit einem Design, den man dann näht. Und dieses Mal ist es ein bisschen anders, denn man näht einen sogenannten Row-by-Row-Quilt. Das ist ein Quilt, der aus Reihen besteht, die aus ganz kleinen Blöcken genäht werden, die immer dasselbe Motiv haben. Also eine Reihe hat immer ein Motiv. Und es gibt 12 Reihen in diesem Quilt und dementsprechend gibt es immer jeden Monat des Jahres ein Motiv für eine Reihe. Und wenn man da fleißig mitnäht, hat man am Ende des Jahres einen riesengroßen, ich glaube 2 Meter mal irgendwas, also wirklich schon zudeckend Format Quilt da liegen. Finde ich super spannend. Ich wollte ja schon immer mal ganz gerne quilten, nachdem ich das schon zu Schulzeiten bei der Mama einer Freundin gesehen habe, weil es wirklich kuschelig und sehr schön. Aber ich bin noch ein bisschen am Zögern, weil es ist echt viel Stoff, den man da braucht. Und wenn ich mir überlege, dass ich, wenn man das Ding dann zusammengenäht hat und dann quiltet, so eine 2-Meter-Decke irgendwie durch die Nähmaschine quälen muss, weiß ich noch nicht, ob mir das wirklich so viel Spaß macht.
Ja, ich, also quilten finde ich, das Ergebnis gefällt mir sehr gut. Ja, würde ich auch gern können. Bin aber, glaube ich, da nicht diszipliniert genug. Und dass das auch alles so genau passt und alles ganz gerade wird und auch schön aussieht und sich nicht verzieht. Und ich habe da echt Angst, dass man da irgendwie 10 Stunden in diesen Quilt steckt und am Ende hat man ein schiefes Ding, das man vielleicht noch ins Schlafzimmer legen kann. Das ist das, was mich da echt stoppt. Ich bin da auf deine Erfahrung gespannt und werde das intensiv verfolgen, wenn du das mitmachst. Aber ja, ich bin nicht ganz sicher, ist das Mystery? Also sieht man vorher, was man näht? Oder ist das, kriegt man da halt dann tatsächlich jeden Monat oder alle 2 Monate was Neues gezeigt?
Nee, man kriegt, das Design wird immer erst in dem Monat enthüllt, quasi, wenn es dran ist. Man weiß nur, wie die Anordnung aussieht. Das ist, man kann das ganz professionell dann sich schon mal so ein Farbschema überlegen mit Buntstiften. Dann druckt man sich so den Rohling des Designs aus und kann das schon mal mit Farben gucken, weil man muss ja dann auch verschiedene Stoffe kaufen, irgendwie bunt oder Ton in Ton. Also es ist alles ziemlich aufwendig. Das fasziniert mich und ich glaube, dass man dieses einen Block pro Monat oder eine Reihe pro Monat ist auch ganz gut machbar. Aber mich schreckt halt echt diese Endverarbeitung. Ich habe gelesen, dass man seine Quilts auch wegschicken kann zum Quilten, weil es gibt ja extra so Maschinen, so Langarmmaschinen.
Ja.
Da kann man das abgeben und quilten lassen. Das ist was, da muss ich mal gucken, was das so kostet. Das wäre eine Option, die ich mir gut vorstellen kann. Ja. Weil ich müsste auch meinen Nähplatz verlegen. Ich nähe direkt mit dem Schreibtisch am Fenster. Ja. Da passt die Decke hinten gar nicht ran. Also ich müsste mir mitten in den Raum einen Tisch stellen, weil die muss ja dann, wenn ich quilte, da irgendwie runterhängen können.
Ja.
Und man rollt die, glaube ich, dann auch so zu einer Wurst, damit man dann an die Mitte rankommt.
Ja, genau, so das wäre jetzt meine Frage.
Quiltteil, der macht mich irgendwie nicht so an, aber ich möchte so eine Decke haben.
Also wie man den Rand hinkriegt, wäre mir noch klar, aber irgendwann staut sich ja dann auch in der Nähmaschine, also ne, unter dem Arm der Nähmaschine, das, du kannst es ja nicht drehen immer, also
ja. Deswegen rollt man das so irgendwie zu einer Wurst, also ich habe da Bilder gesehen, das sieht echt faszinierend aus, so komische Konstruktionen, also ich muss da nochmal gucken und ich wollte mal mich erkundigen, was das kostet, wenn man sich so ein Ding quilten lässt, dass man quasi nur das Top macht, also die Blöcke, die aneinander näht und dann das Muster da drauf jemand anderen machen lässt, der dann auch eine geeignete Nähmaschine dafür hat.
Ja.
Mal gucken.
Das hört sich dann wieder nach was an, was ich vielleicht auch für mich...
Ja, das dachte ich auch.
Arbeit abgeben finde ich immer gut.
Genau.
Da fällt mir noch was ein. Wir hatten ja den nicht existenten Nuvem eben angesprochen. Und mir hat tatsächlich jemand angeboten, diesen Nuvem fertig zu stricken.
Wow, du hast einen potenziellen Ghost-Stricker gefunden.
Ja, habe ich. Und ich habe das abgelehnt.
Da hat dich dann doch der Ehrgeiz gepackt?
Genau. Ich habe gedacht, nee, du willst den tragen und sagen, du hast den selber gemacht.
Na, dann hü.
Ja, aber ich hab's mir mal notiert. Also herzlichen Dank an die anonyme Ghost-Strickerin, die sich jetzt angesprochen fühlen darf. Wenn ich dann doch aufgebe, würde ich mich melden.
Du bist meine Heldin, wer auch immer du bist.
Ja, also sie wird dann auch nochmal erwähnt werden, aber nicht an dieser Stelle gerade.
Sehr gut.
Ja,
und aber ich glaube...
Was?
Sag du.
Ja, das wäre ja dann auch ein anonymer Quilter, der dann für dich fertig macht. Also wäre ja das Gleiche.
Du bist so ein bisschen. Nur, dass ich verraten würde, dass ich quilten lasse. Und Werbung für denjenigen, den der dann diese Arbeit aufwickelt.
Das auf jeden Fall. Ja, genug gefrickelt, würde ich sagen.
Ich auch, das ist eine sehr lange Folge geworden. Wenn es euch irgendwann zu lang wird, sagt uns Bescheid. Aber irgendwie, wenn wir mal ins Rollen kommen, hören wir auch nicht wieder auf. Weil es macht irgendwie Spaß. Wir hoffen, es war interessant für euch. Denkt an die Tassenverlosung. Schickt uns Fragen.
Ja, und... Sternchen bei iTunes freuen uns natürlich auch. Da wart ihr schon ganz, ganz fleißig. Ich habe mit Tränchen in den Augen davor gesessen und geguckt und gesehen, wir haben 5-Sterne-Bewertungen. 1, 2, 3, 4, 5, ganz viele. Dankeschön dafür. Da freuen wir uns wirklich drüber, weil wir natürlich aufnehmen, weil uns das Spaß macht, aber eben auch, weil wir wollen, dass man uns zuhört. Und das ist natürlich schön, wenn man sieht, dass das gemacht wird.
Also wenn ihr noch Feedback habt, werdet gerne los. Ihr erreicht uns auf Facebook und Instagram als Frickelcast. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, diefrickler@frickelcast.com. Und alle Infos zu uns, dem Podcast und die Shownotes zu der Episode findet ihr unter www.frickelcast.com.
Ja, genug gefrickelt.
Das war's. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.